In der Predigt heute will ich dir aus der Bibel heraus zeigen, was Gottes Wille für dein Leben ist und wie du dein Leben auf ein neues Level heben kannst, um Gott mehr und intensiver zu erleben. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch erstmal sehr verlockend, weil ganz ehrlich, wer von uns will nicht Gott erleben in seinem Leben und will nicht wissen, was Gott für sein persönliches Leben haben will? Das wollen wir doch alle. Aber ich möchte eine Warnung zu Beginn aussprechen. Der Weg dahin wird höchstwahrscheinlich sehr steinig und ungemütlich werden. Und es kann sein, dass das, was heute in der Predigt gesagt wird, dass dein Herz das überhaupt nicht hören will. Dass du dich dagegen sträuben willst und sagst, nein, das will ich nicht. Der übertreibt. Aber vielleicht wirst du dann auch irgendwie den Drang haben und zu sagen, so am liebsten würde ich jetzt aufstehen und rausgehen. Oder die, die im Stream sind, am liebsten würde ich jetzt einfach ausschalten, will ich nicht hören. Aber nur weil wir Sachen vielleicht nicht hören wollen, kann es trotzdem sein, dass es wichtig und richtig ist, dass wir das hören. Und ich möchte dich bitten, dass du bis zum Ende genau zuhörst. Und damit wir weich genug sind, nicht zu hart, um Gottes Wort zu hören, möchte ich jetzt nochmal zu Beginn beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Ach Herr, du siehst unsere harten Herzen. Und du siehst unsere raffinierten Ausreden, die wir immer wieder vorbringen. Aber Gott, bitte bring uns jetzt zum Schweigen und weiche unsere harten Herzen auf. Lass uns still werden vor dir und deinem Wort zuhören. Offenbare deinen Willen für unser Leben und hilf uns, diese Worte für uns anzunehmen und umzusetzen. Wir brauchen deine Hilfe. Amen. So wie immer werden wir uns die Gedanken nicht irgendwie aus der Nase ziehen oder sonst was, sondern wir wollen in das Wort Gottes gucken. Und in der letzten Predigt haben wir mit Gideon uns auseinandergesetzt und darüber, über die erste Begegnung Gideons mit Gott gesprochen. Und Gideon, das war so, er hatte erlebt, Gott war zu ihm gekommen oder er hatte den Engel des Herrn zu ihm geschickt. Und der hatte ihm gesagt, hey Gideon, du sollst das Volk Israel retten. Das Volk Israel steckte zu der Zeit mächtig in der Tinte. Ihnen ging es überhaupt nicht gut, sie wurden sehr unterdrückt. Und jetzt sollte Gideon gerettet werden. Und in der letzten Predigt, wir haben uns Gideon angeguckt und wir haben gemerkt, hey Gideon, der war überhaupt kein Heldenmaterial. Der war nicht der typische Ritter mit der weißen Rüstung. Nein, Gideon war ein Versager. Aber trotzdem hatte Gott Gideon berufen und wollte durch Gideon Israel retten. Und Gideon, er hatte das auch verstanden. Obwohl er erstmal einige Ausreden hatte, hat er am Ende akzeptiert, okay Gott, du willst durch mich das retten. Wenn du das sagst, mache ich das. Aber jetzt steht er vor dieser Riesenaufgabe, ein ganzes Volk zu retten. Und die Frage ist, was ist der nächste Schritt? Wo soll Gideon diese große Aufgabe anpacken? Und vielleicht hast du auch die letzte Predigt gehört und hast gemerkt, okay, also meine ganzen Ausreden zählen nicht und ziehen auch nicht. Und ich weiß, Gott will mich gebrauchen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was soll ich jetzt tun? Was ist mein nächster Schritt? Und dann lade ich dich ein, mit mir darauf zu schauen, was Gott Gideon als erste Aufgabe gab. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch die erste und die wichtigste Aufgabe ist, erstmal anzugehen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, Richter 6, Abvers 25 oder gerne auch vorne mitlesen. In der gleichen Nacht sprach der Herr zu ihm, also zu Gideon. Nimm einen jungen Stier, der deinem Vater gehört, nämlich einen Stier von 7 Jahren. Dann reiß den Altar für den Gott Baal nieder, der deinem Vater gehört. Auch den Kultpfahl für die Göttin Aschera, der daneben steht, sollst du umhauen. Und dann baue einen Altar für den Herrn, deinen Gott. Oben auf dem Berg sollst du ihn errichten und die Steine der Reihe nach aufschichten. Dann nimm den jungen Stier und bring ihn als Brandopfer dar. Verwende dazu das Holz des Kultpfahls, den du umgehauen hast. Die Predigt über Gideon ist zwar 3 Wochen her, aber diese Geschichte, die spielt in der gleichen Nacht, nachdem Gideon dem Engel des Herrn begegnet war. Ihr müsst euch vorstellen, Gideon lag wahrscheinlich in seinem Bett und hat bestimmt auch darüber nachgedacht, was alles an dem Tag passiert war. Ein Fremder war plötzlich vor ihm aufgetaucht und hat ihn als tapferen Helden bezeichnet, der das Volk Israel retten sollte. Und dann hat dieser Fremde auf einmal irgendwann seine Hand ausgestreckt und das ganze Essen, was Gideon ihm gebracht hatte, ist auf einmal in Flammen aufgegangen und verbrannt. Und kaum konnte er sich umsehen, war dieser Fremde auf einmal weg. Und plötzlich war Gideon wieder allein. Neben ihm nur noch die verkohlten Essensreste und der Rauch in seiner Nase. Und ich bin mir sicher, als er da lag, hat er sich auch erinnert, wie er sich dabei gefühlt hat. Und sich erinnert, wie er Angst bekommen hat und sich gefürchtet hat. Ganz ehrlich, wenn das uns passieren würde, uns würde auch überall Gänsehaut über den Körper laufen, wenn wir das heute erlebt hätten. Aber er erinnerte sich auch an die Worte, die Gott zu ihm sprach. In diesem Moment, Gott sagte ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und so liegt Gideon in seinem Bett und grübelt darüber nach, was alles passiert war. Und vielleicht hat er auch schon überlegt, okay, was soll ich jetzt als nächstes tun? Und genau in diesem Moment spricht Gott zu Gideon. Und Gott sagt Gideon, hey Gideon, also da gibt es noch ein Hindernis. Eine Sache, die erstmal aus dem Weg geräumt werden muss, bevor das Volk Israel befreit werden muss. Und was ist dieses Hindernis? Warum sitzt Israel überhaupt in der Patsche? Das hatten wir auch letztes Mal gelesen und ich möchte das nochmal lesen. Und zwar lesen wir das in Vers 10. Dort spricht Gott durch einen Propheten und Gott sagt, und ich sagte zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das Problem, das die Israeliten hatten, war, dass sie noch andere Götter hatten, die sie mit Gott angebetet haben. Sie haben sich nicht allein Gott, den Herrn, angebetet, sondern sie hatten die Götter der Amoriter, die vorher in dem Land wohnten, einfach übernommen. Und diese Götter der Amoriter, das waren der Baal und die Aschera, das waren Götter, die versprachen Fruchtbarkeit. Und gerade für die damalige Zeit war das so wichtig. Heutzutage, wir gehen ins Geschäft einkaufen, das beschäftigt uns nicht so sehr, aber Fruchtbarkeit war wichtig für die Felder, weil damit man viel erntet, für das Vieh, damit man viel Vieh hat und auch für die Familie. Ergo, wenn man das alles zusammenfasst, ging es bei den Fruchtbarkeitsgöttern um Reichtum. Und die Israeliten dachten sich wahrscheinlich, ja, also wir haben ja einen Gott, der hat uns in das Land geführt. Er ist ein kriegerischer und mächtiger Gott. Aber jetzt sind wir hier in dem Land und das ist so ein fruchtbares Land. Und die Amoriter, bei denen hat es ja auch funktioniert. Das kann ja nicht schaden, wenn wir auch noch den Baal und die Aschera auch weiter anbeten. Was kann da schon dabei passieren? Ist doch nicht schlimm, einfach ein bisschen mehr, so, damit wir noch ein bisschen reicher werden. Wir können das doch irgendwie unter einen Hut bringen. So schlimm ist das nicht. Den Gott Israels, ja, den beten wir auch weiter an, aber wir wollen ja auch noch reich werden. Und das Spannende ist, dass wir als Christen, dass wir auch oft ähnliche Dinge von uns geben. dass wir sagen, ja, also Gott beten wir ja an, aber wir können ja auch noch andere Sachen gleichzeitig genießen. Und wir glauben so weit weg vom Götzendienst zu sein und von irgendwelchen Götterstatuen, dass wir sie anbeten, dabei sind wir so viel näher dran. Denn die Götzenstatuen waren nur die Symbole der eigentlichen Götter, die in den Herzen der Israeliten waren. Das Objekt der Anbetung, das war nicht der Baals-Altar oder der Aschera-Pfahl. Das Objekt der Anbetung war der Reichtum in ihren Herzen. Sie haben den Reichtum angebetet, sie wollten ihn unbedingt haben. Und dafür waren sie bereit, Kompromisse mit dem Herrn, dem Gott Jahwe, einzugehen. Und natürlich würde auch keiner von uns sich jemals vor irgendwie so einem Götzenstatue niederwerfen. Ja, selbst als Leute, die Atheisten sind und gar nicht an Gott, an einen Gott glauben, die würden das niemals machen. Und trotzdem, wir Menschen sind Anbeter. Wir würden uns niemals vor einer Statue des Götzen Artemis niederwerfen. Aber wie viele Menschen opfern ihre Familie, opfern ihren Dienst in der Gemeinde, opfern Zeit und Geld, nur um Karriere machen zu können. Und da geht so viel drauf, so viel geht dabei kaputt. Aber weil die Karriere im Blick ist, wird alles andere dem untergeordnet. Und natürlich würde keiner von uns der Göttin Aphrodite irgendwie ein Opfer machen. Aber so viele Männer und Frauen heutzutage sind besessen von Schönheit und von irgendwelchen Schönheitsidealen, dass sie alles, alles dem unterordnen. Es werden Stunden im Fitnessstudio oder vom Schminkspiegel verbracht, nur um irgendein Schönheitsideal zu erreichen. Und dabei merken wir immer mehr, wie unsere Gesellschaft immer kranker wird, wie Depressionen und Essstörungen durch diese Schönheitsideale kommen. Aber Zeit zu finden, am Tag auch nur eine Stunde oder sagen wir eine halbe Stunde die Bibel zu lesen, finden wir dann nicht. Keiner von uns würde sich auch vor dem Gott Dionysus niederwerfen und ihn anbeten. Dem Gott des Genusses. Aber wie viele von uns setzen sich gerne mal abends einfach auf die Couch und wollen den Abend genießen. Und wir schmeißen den Fernseher an, machen uns schön was zu essen. Und obwohl vielleicht auch irgendwelche Gemeindeveranstaltungen sind, in denen wir uns beteiligen könnten, sitzen wir lieber auf der warmen, gemütlichen Couch, anstatt auf den vielleicht ungemütlichen und harten Bänken in der Kirche bei Gott. Und wir benutzen für unsere Taten auch oft das gleiche Vokabular wie die Menschen damals, als sie ihren Göttern gedient haben. Wir sprechen von Opfern, die wir bringen. Wir opfern Zeit für die Karriere, wir opfern Geld für die Schönheit, wir opfern den Gemeindedienst für den Genuss. Die Frage ist nicht, ob wir Götzen dienen oder Götter haben oder ob wir irgendwas anbeten, sondern die Frage ist, wen betest du an? Wer ist das Objekt deiner Anbetung? Welche Götter kämpfen um die Aufmerksamkeit deines Herzens? Welche Götter kämpfen um die Aufmerksamkeit deines Herzens? Das ist so eine Frage, sich damit zu beschäftigen. So vieles kann zu unserem Götzen werden. Und wahrscheinlich, wenn wir hier durch die Reihen gehen, gibt es bei jedem von uns andere Dinge, die zu Götzen werden können. Es kann die Familie sein. Es kann etwas sehr Verstecktes sein, wie die Sucht nach Anerkennung von anderen Menschen. Es kann sein, dass der Wunsch nach einem Ehepartner oder der Wunsch nach Kindern zu unserem Götzen wird. Und weil diese Götzen so sehr verborgen sind und oft tief in unseren Herzen schlummern und wir ganz oft sogar unterbewusst diese Dinge anbeten, gerade deswegen müssen wir uns reflektieren, müssen wir Gott bitten, dass er uns das offenbart und unsere harten Herzen aufbricht und zeigt, wo sind unsere Götzen. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die uns helfen können, diese Götzen zu identifizieren. Die erste Frage ist, was sind deine tiefsten Wünsche? Was ist dein Lebensziel? Was begeistert dich am meisten? Was ist deine größte Angst? Hier eine kurze Erklärung dazu. Das, wovor wir am meisten Angst haben, ist das, was wir wahrscheinlich ungern verlieren würden. Es kann sein, dass das ein Götze ist. Das letzte Frage, worin investierst du deine Zeit? Und hier ist es wichtig, nicht nach links und rechts auf deine Nachbarn zu gucken, sondern auf dich selbst. Ich ermutige dich, wenn du Zeit, also dir nach dem Gottesdienst Zeit zu nehmen, diese Fragen durchzugehen. Wir können die nachher nach dem Gottesdienst nochmal einblenden lassen, falls ihr ein Foto machen wollt oder sonst was. Und wirklich euch zu fragen, was sind diese Dinge? Denn das Problem ist, wir reden uns manchmal ein, ja, wir schaffen das doch. Wir können doch gleichzeitig Gott dienen und gleichzeitig auch zum Beispiel genießen. Aber die Frage ist, schaffst du das wirklich? Wenn es ein Objekt deiner Anbetung ist, wie kann das klappen? Denn es gibt ein großes Problem. Und zwar ist es so, dass Götzen, was sie mit uns machen, ist, sie versklaven uns. Sie legen uns in Ketten, ohne dass wir es merken. Und es fängt so an, so war es zum Beispiel bei den Israeliten. Die Israeliten, die dachten sich, ja, wir können ja beides anbeten, wird schon nichts passieren. Aber das Objekt, das wir anbeten, das wird immer auch irgendwann unsere Handlungen beeinflussen. Das, was wir tun, wird das Objekt unserer Anbetung beeinflussen und das wird uns versklaven. Und so war es bei den Israeliten. Wir lesen zwar nicht, was genau das Problem war, aber ganz am Anfang von Richter 6 beginnt der Text mit, die Israeliten taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und höchstwahrscheinlich, also der Baal und die Aschera, das waren so Fruchtbarkeitsgötter und bei denen ging es ganz viel um Sex. Und die Völker, die denen gedient haben, die haben sehr viel Ehebruch gehabt und Unzucht untereinander und die haben gehofft, dass wenn man viel Sex miteinander hat, dass dann die Felder besser und fruchtbarer sind. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass die Israeliten genau dieses Problem auch hatten, dass sie genau darunter litten und dass sie nicht mehr nach dem Willen Gottes lebten, sondern dass diese Götter, dieser Wunsch nach Reichtum, sie so sehr trieb und versklavte, dass sie Dinge taten, die Gott anekelten. Und genauso werden auch unsere Götzen uns versklaven und uns dazu treiben, Dinge zu tun, die Gott anekeln. Nehmen wir mal als Beispiel den Götzen der Schönheit. Wenn wir die Schönheit anbeten, dann werden wir uns so viel Zeit finden, um ins Fitnessstudio zu gehen oder sonst irgendwelche Sachen machen. Und wir werden nach und nach immer mehr Gott vergessen und keine Zeit finden, um überhaupt Bibel zu lesen. Und obwohl wir sagen, ja, eigentlich ist Bibellesen uns wichtig und eigentlich würde ich so gerne Bibel lesen. Ich habe so oft solche Gespräche schon geführt mit Leuten, die sagen, ja, ich würde ja gern mehr Bibel lesen. Aber es ist eine Frage von dem, was du anbetest. Weil das hält dich fest, das hält dich ab. Genauso kann das auch mit der Karriere sein. Dass unser Wunsch nach Reichtum und Karriere uns so sehr fesselt, dass wir nicht mal sehen, wie unsere Familie zerstört wird, weil wir keine Zeit mehr für die Familie haben. Und wir sehen, die Objekte der Anbetung, sie fesseln und versklaven uns. Und wir alle kennen dieses Gefühl von Sünde, dass wir manchmal Dinge tun irgendwann, die wir eigentlich nicht wollen, aber doch irgendwie, dass wir dahin getrieben und versklavt werden. Und Sünde ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist, einerseits ist es unsere eigene Schuld, weil es ist unsere Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, wenn sie uns einmal gepackt hat, dann lässt sie uns nicht mehr los. Sie treibt uns an, damit wir bloß nicht zur Ruhe kommen, und sie macht uns fertig und versklavt uns. Jeder, der in Sünde gefangen ist, der kennt dieses Gefühl von Versklavung. Aber Gott sagt, hey, du kannst nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott stellt sich selbst vor als eifersüchtiger Gott. Nur einer hat Platz in seinem Leben. Er teilt sich den Thron nicht. Und deswegen forderte er auch Gideon heraus und sagte, Gideon, reiß deine Götter ab. Gott wirkt nicht. Gott wirkt, will keine Wunder wirken, wenn er sich den Platz noch mit jemand anderem teilen muss. Das ist aber auch ganz verständlich. Stellt euch vor, ihr habt einen Mitbewohner. So wahrscheinlich jeder von euch, ob es der Ehepartner ist oder vielleicht der Studentenkollege, ihr habt Mitbewohner bei euch wahrscheinlich in der Wohnung. Und dann gibt es, und ihr seid diejenigen, die immer aufräumen, die für Sauberkeit in der Wohnung sorgen, die das Geschirr spülen, die Wohnung einfach oder das Haus immer auf Vordermann bringen. Und stellt euch vor, euer Mitbewohner, der schätzt das überhaupt gar nicht. Und dem ist das voll egal, weil ihm andere Dinge wichtig sind und er sich auf andere Sachen konzentriert. Irgendwann würdet ihr auch die Lust verlieren und sagen, ich habe keinen Bock mehr, mach das doch einfach selbst. Ich glaube, die Frauen, die kennen das manchmal. So wenn die Ehemänner, die kommen, also wahrscheinlich ist das so ein bekannter Satz, dass man als Ehemann kommt man nach Hause und fragt so, warum bist du eigentlich so müde? Du hast doch heute nur Haushalt gemacht. Und genau dieses Gefühl vermitteln wir dann Gott, wenn wir in unserem Herzen den Platz, den Thron unseres Herzens teilen. Und deswegen sagt Gott, nein, das muss weg. Die Ehre gehört mir allein. Ich teile meinen Platz nicht. Und ich weiß, dass es eine wirklich schwere Aufgabe ist. Die Götter unseres Herzens loszuwerden, ist nicht einfach, weil sie kämpfen um unseren Platz und wahrscheinlich haben sie uns schon fest in der Hand. Ich kenne das selber. Auch in meinem Herzen gibt es Götter, die um diesen Thron streiten und immer wieder versuchen, diesen Platz zu bekommen. Und um euch zu ermutigen, habe ich heute gesagt, ich möchte ein Zeugnis geben, euch teilhaben an dem Kampf, den ich in den letzten anderthalb Jahren hatte. Und zwar war es so, vor anderthalb Jahren haben wir in der Jugend eine Predigtreihe gemacht und uns damit beschäftigt mit der Frage, darf man das? Und eine Frage war dann, darf ich als Christ Fernseher gucken? Und während ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes mir aufs Herz gelegt hat, mir persönlich, dass für mich das Fernsehgucken zu einem Götzen geworden war. Zu einer Sache, wo ich von loskommen sollte, die ich wegräumen sollte. Und ich hatte das auch verstanden, im Kopf. Aber es war ein schwerer Kampf. Das Problem nämlich war, ich hatte mir vom Fernsehgucken, versprach ich mir immer, Ruhe und Entspannung. Nach so einem stressigen Tag einfach mal hinsetzen aufs Sofa, die Glotze anschalten und einfach entspannen. Aber derjenige, der mir eigentlich Ruhe und Frieden und der uns allen das verspricht, war Gott. Und Gott wollte mir das geben. Und das Spannende war wirklich, immer wenn ich so einen Tag hatte, wo ich echt viel zu viel Fernsehen geguckt habe und am nächsten Tag hoffte, dass ich jetzt fitter bin, war ich noch müder, als wenn ich den Tag irgendwie anders verbracht hatte. Er hat mir Entspannung versprochen, aber Stress hatte ich bekommen. Und so sind die Götzen. Und Gott war zum Glück geduldig mit mir und arbeitete immer weiter an meinem Herzen. Und immer wieder war es ein Kampf zwischen Gott und dem Götzen in meinem Herzen. Und ich merkte, wie das mich einfach versklavte. Und ich habe Gott angefleht, mir damit zu helfen. Und jetzt, Anfang diesen Jahres, kam es, dass Gott meine Fesseln löste. Mehrmals sprach Gott ganz klar zu mir. Und er zeigte mir: Fabian, ich habe Großes vor. Großes hier auch in der Gemeinde. Lege deine Götzen ab, gib sie ab und lass mich wirken. Gib mir, schaff mir Raum, mach mir Platz. Dann wirst du Großes erleben. Und das war so klar wie noch nie. Und Gott gab mir die Kraft, damit aufzuhören. Der Fernseher, er ist jetzt auf eBay zum Verkauf und er wird weggeschafft. Er kommt nicht mehr. Und ich war noch nie, also ich habe immer wieder mal versucht, frei zu werden, aber ich habe mich nie auch in dem Moment so frei gefühlt. Ich merke, wie ich frei bin von diesen Fesseln, die mich gehalten haben. Und ich kenne diesen Kampf und ich weiß nicht, was du vielleicht gerade bei dir im Kopf hast, wo du weißt, Gott will, dass ich das eigentlich ablege. Ich möchte dich ermutigen. Tu das mit mir. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir alle haben zu kämpfen und auch hier, wir als Pastoren, nur weil wir hier vorne stehen, heißt es nicht, dass wir perfekt sind. Das zeigt diese Geschichte. Aber wir wollen gemeinsam den Weg gehen. Und um diesen Weg zu gehen, Gideon tat das auch. Und Gideon hat einige praktische Schritte eingeleitet und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Und zwar ab Vers 27 lesen wir dann. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Leuten mit sich und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Gideon aber wollte es nicht am Tag tun, denn er fürchtete sich vor seiner Familie und vor den Bürgern der Stadt. So tat er es im Schutz der Nacht. Als die Bürger der Stadt in der Frühe aufstanden, sahen sie die Bescherung. Der Altar des Baal war niedergerissen und der Kultpfahl, der daneben stand, umgehauen. Der junge Stier aber war auf dem neu gebauten Altar als Brandopfer dargebracht worden. Da fragte einer der anderen: Wer hat das getan? Als sie nun nachforschten und herumfragten, hieß es auf einmal: Der Gideon war's, der Sohn des Joasch, er hat das getan. Da sagten die Bürger der Stadt zu Joasch: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultpfahl der Aschera umgehauen, der daneben stand. Ich finde Gideon so klasse, hier an dieser Stelle zumindest. Gideon ist ein Mann der Tat. Er steht auf und er haut diese Götzen wirklich um. Und anscheinend hat er sich auch einen Plan gemacht, weil man merkt, er hat sich so ein paar Männer gesammelt. So, das muss er ja irgendwie abgesprochen haben und zu einer bestimmten Uhrzeit haben sie sich getroffen und gesagt, hey, wir treffen uns, keine Ahnung, um 21 Uhr in der Nacht, wenn es dunkel wird und dann gehen wir dahin und wir erledigen das. Also hat er da auf jeden Fall irgendwelche praktischen Schritte eingeleitet. Und so möchte ich euch auch einladen, lasst uns mal auch ein paar praktische Überlegungen anstellen, was vielleicht uns helfen könnte oder auch dir helfen kann, deinen Götzen aus deinem Leben zu entfernen. Das Erste, was wir lesen, Gideon tat es in der Nacht. So. Er hatte wirklich Schiss davor, was seine Familie denken wird, was die anderen Leute im Dorf denken wird. Und ich meine zu Recht, die Leute wollten ihn umbringen dafür. Und er tut es in der Nacht und er fängt nachts heimlich an. Und wenn Gott dir heute etwas aufs Herz gelegt hat und du vielleicht auch Angst hast vor dem, was andere Menschen darüber sagen könnten, dann mach es auch einfach in der Nacht. Tu es, fang heimlich bei dir in der Stille an. Du musst nicht jetzt aus dem Gottesdienst gehen und raus besauen und jedem groß erzählen, was du jetzt tun wirst. Kannst du auch machen, aber gerade wenn wir Angst haben, was vielleicht unsere engsten Familienangehörigen oder Freunde zu uns sagen können, dann tun wir es erstmal heimlich. Und es ist auch verständlich. Es gibt nichts Verletzenderes, als wenn man sagt, hey, ich will jetzt mit Gott durchstarten und dann kommt jemand zu dir und sagt, nee, mach mal ruhig, halt mal die Beine still. Als vor anderthalb Jahren ich diese Idee hatte, kein Fernsehen mehr zu gucken, war Sophia, ich habe das mit ihr abgesprochen, alles gut, war Sophia auch erstmal nicht ganz begeistert von dieser Idee. Weil nur zum Beispiel, weil ich ein Problem damit habe, heißt ja nicht, dass sie auch diese Sache angebetet hat. Und nach einigen ausführlichen Gesprächen hat sie auch verstanden und mitgezogen. Aber so ein Gespräch kann ein Hindernis sein und kann uns hemmen und uns vielleicht doch dazu führen, doch nicht damit anzufangen. Deswegen, falls du Angst hast wie Gideon, dann fürchte dich nicht, das in der Nacht zu tun. Ich muss dir aber sagen, und das wird dich vielleicht auch enttäuschen, wenn du es in der Nacht machst, irgendwann wird es bekannt werden. Du kannst nicht immer in der Stille irgendwie Gott anbeten und das wird sich niemals nach außen zeigen. Bei Gideon, der hat auch einen Altar gebaut. Und wisst ihr, wo der den Altar bauen sollte? Oben auf der Spitze des Berges. Also eigentlich, es war klar, auch wenn er es in der Nacht macht, das wird rauskommen. Und auch wenn er gehofft hat, dass er fein raus sein wird und dass die vielleicht nicht niemals rausfinden werden, wer das getan hat, kam das raus. Und so wird es immer sein. Wenn wir Gott anfangen, selbst in der Stille anzubeten, irgendwann wird aus unserer Anbetung ein Bekenntnis. Und Menschen werden sehen, dass sich etwas verändert. Anders geht das nicht. Das ist ein Gesetz. Und dann kannst du eigentlich damit rechnen, dass Gegenwind kommt. Wir sehen hier Gideon. Gideon kriegt unglaublichen Gegenwind. Ganz ehrlich, der Satan sieht, oh Mann, da gibt's einen, der anfängt für Gott irgendwas Gutes zu tun. Da muss sich was gegen tun. Und die Leute kommen und wollen Gideon umbringen. Wenn Gott ans Werk geht, dann gibt's eigentlich immer Stress. Wir sehen das an so vielen Geschichten in der Bibel. Mose kommt nach Ägypten und zack, gibt Stress in Ägypten. Gideon kommt, reißt die ab, es gibt Stress. Paulus geht in die verschiedenen Städte und predigt das Evangelium von Jesus und es gibt Stress. Wo Gott ans Werk geht, da gibt's Stress. Aber da geht's auch weiter. Warum gibt's diesen Stress? Das ist ganz wichtig. Wenn Gott ans Werk geht, dann gibt es immer noch die andere Seite in uns, den Satan oder auch unsere Begierden, unsere Wünsche, unsere Anbetung. Und die wollen auch an die Macht. Und die sind Feinde. Und Galater 5 zeigt uns, dass die gegeneinander immer wieder kämpfen, in uns auch drin. Und auch in der Welt kämpfen die gegeneinander. Und wenn wir anfangen, Gott wohlgefällig zu leben, dann werden wir erleben, wie es anderen Menschen nicht gefällt. Und darüber sollten wir auch mal nachdenken. Wir als oft so Diplomaten-Christen, die versuchen, sich durchzuschlängeln. Nein, wir müssen Farbe bekennen für Gott, unseren Herrn. Und gerade weil das auch oft so herausfordernd ist, ist es gut, wenn wir Menschen haben in unserem Leben, die uns auch unterstützen dabei. Gideon ernahm sich 10 Männer. Bestimmt waren es irgendwelche Freunde, Menschen, denen er wahrscheinlich vertraute. Sonst würde er sie nicht nehmen. Und genauso brauchst auch du in deinem Leben Freunde, vielleicht auch Familie, die dich bei diesem Schritt, deine Götzen abzureißen, unterstützt. Die dich nicht alleine lässt. Ganz praktisch. Es ist ganz einfach. Geh zu einem Freund hin und sag ihm, hey, ich habe gemerkt, ich habe da ein Problem mit einer bestimmten Sache und mein Herz zieht mich immer wieder dahin. Kannst du mir bitte helfen? Dann wird der Freund wahrscheinlich fragen, ja klar, wie soll ich dir denn helfen? 2 Sachen. Einerseits Gebet. Bittet euren Freund um Gebet. Einfach ganz praktisch. Sag, hey, ich habe wirklich damit zu kämpfen. Bitte nimm das in dein tägliches Gebet, damit ich lerne, davon loszuwerden. Und das Zweite ist, versucht ganz praktisch euch auch zu überlegen, wie kommt ihr davon weg? Bei mir war es jetzt die Idee, den Fernseher wirklich zu verkaufen. Seitdem der auf eBay ist, geht es mir schon viel besser, weil ich weiß, das Ding kommt weg und das ist gar kein Problem mehr. Je nachdem, überlegt euch, was könnten praktische Schritte sein, wo könnte ich mir Schutzmauern aufbauen, um nicht zu diesem Götzen wieder zurückzulaufen. Und dass dieser Freund euch dabei hilft, diese Sachen aufzubauen. Wenn du keinen solchen Freund hast, dem du so vertraust, Oder auch wenn du uns Pastoren vielleicht so sehr direkt vertraust, kannst du natürlich auch zu uns kommen. Wir sind so offen dafür, dass ihr kommt und wir wollen euch helfen, eure Götzen in eurem Herzen zu entfernen. Und selbst wenn ihr mit eurem Freund darüber gesprochen habt und nicht wisst, welche praktischen Schritte, kommt nach dem Gottesdienst einfach zu uns. Oder schreibt uns an über WhatsApp, das sind meistens die Hürde nicht so hoch. Oder ruft uns an. Wir sind immer, wollen wir für euch da sein und genau diese ganz praktischen Schritte machen, um unsere Götzen abzulegen. Und dann als letzten praktischen Punkt, sei wirklich radikal. Teile nicht den Thron in deinem Herzen für Gott und für andere Sachen, sondern gib allein Gott die Ehre. Wenn du verheiratet bist und einen Ehepartner hast, dann willst du ja auch nicht, dass dein Ehepartner zwei Leute gleichzeitig liebt und dass du das irgendwie teilen musst. Und vor allem, was noch viel krasser ist, Gott, wir müssen verstehen, wer ist Gott? Gott, er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist Mensch geworden, er hat sich so sehr erniedrigt für dich, weil er dich liebt. Aber er ist auch gleichzeitig das mächtigste Wesen überhaupt. Er hat die Welt geschaffen, er steht über allem, alles funktioniert nur, weil er da ist. Er ist hier überall, er durchdringt alles. Und dieses größte Wesen wollen wir einen Platz neben irgendeinem falschen Gott geben? Das wäre so, als wenn ich mit einer Kakerlake um den Platz in Sophias Herzen kämpfen müsste, als Ehepartner. Das ist so unwürdig Gott gegenüber. Deswegen reiß alles ab und baue direkt Gott einen Altar. Gideon, er reißt es nicht einfach nur ab und lässt es stehen, sondern Gott beauftragt ihn, bau sofort einen Altar. Nimm diese Reste von diesem Holzpfahl und verbrenne sie gleich mit und bau mir einen Altar. Das heißt, wenn du merkst, ey, da gibt es jetzt einen Götzen, da muss ich jetzt den Kampf anfangen dagegen, ersetze das, was du mit diesem Götzen entfernst, durch Gottesdienst. Ob es nun ist, dass du anfängst, einen Dienst in der Gemeinde oder dich mehr in deine Dienste in der Gemeinde investierst oder sonst irgendwas, dass du auch wieder Bibel liest und gute Gewohnheiten integrierst. Nicht einfach nur Lehre schaffen und wegschaffen, sondern ersetzen. Das ist das, was Gideon tat. Und nachdem all das passiert war, lesen wir in Vers 34, da packte der Geist des Herrn den Gideon. Da packte der Geist des Herrn Gideon. Vorher hat der Geist des Herrn Gideon nicht erfüllt. Er hatte erstmal selber diese Verantwortung. Gott hat ihm aufgetragen, mach das und dann wird. Gideon macht das und der Geist des Herrn kommt und erfüllt Gideon. Und ich möchte dich herausfordern. Und ich bin mir sicher, Gott wird uns segnen. Wenn wir anfangen, unsere Götzen unseres Herzens abzureißen, wird Segen kommen. In welcher Art er aussieht, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns das verspricht. Das kann gar nicht anders sein. Und ich bin so gespannt, was Gott auch hier in der Gemeinde machen wird. Deswegen möchte ich dich einladen, schaffe Raum für Gott. Schaffe Raum in deinem Herzen. Beseitige alle Götzen, damit er Platz hat und er uns erfüllen kann und etwas verändern kann. Ich lade euch ein, aufzustehen und ich möchte noch mal ein Gebet sprechen. Und wenn du dich von diesen Götzen lösen willst, dann bete das leise für dich gerne mit. Herr, du kennst die Götzen, die um die Aufmerksamkeit meines Herzens kämpfen. Du weißt, was mich gefangen nimmt und was mich versklavt. Vater, bitte zeige mir, wenn es noch versteckt ist, welche Götzen mich versklaven und führe mich in die Freiheit. Du selbst bist Mensch geworden um uns von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Bitte hilf mir, die Altäre der falschen Götter zu zerstören und Raum zu schaffen für dich. Herr, lass uns dann große Wunder sehen, die du unter uns wirken wirst. Amen. Wir werden jetzt ein Lied von Sophia hören, was genau um das Thema geht. Und ich lade euch ein, das einfach wirklich zu verinnerlichen, zuzuhören und nochmal Gott in eurem Herzen wirken zu lassen.